Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern dürfen, dass wir, ich finde es so toll mit deiner Einleitung, Lukas, mit dieser Geschichte Gottes, ne, mit diesen Zusammenhängen. Und im Prinzip ist es das große Thema ja auch bei uns jetzt in dieser Reihe, die wir gerade haben, nämlich willst du ein Teil der Geschichte Gottes sein? Willst du ein Teil dessen sein, was Gott mit dir vorhat? Und Gott hat uns berufen, und ich finde es so schön, Gott hat uns berufen als erstens mal als Kinder, nicht als Meister, als Könner, die alles machen müssen und alles verstehen, sondern als Kinder, die ganz tief vertrauen dürfen und dieses Urvertrauen noch haben. Und dann gibt die Bibel andere Bilder als Botschafter. Wir sind eingesetzt als Botschafter, Salz und Licht nennt es die Bibel, Salz zu strahlen und gar nicht, dass ich eine helle Leuchte wäre, sondern dass Christus durch mich durchscheint, trotz meiner Fehlerhaftigkeit, trotz meiner Problematik, trotz meiner Ängste und Zweifel und dass Christus da einfach durchscheint. Teil der Geschichte Gottes. Jetzt können wir mal heute Morgen ein Fragezeichen dran setzen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bewusst ein Teil? Oder lass mich die Frage nochmal anders stellen. Willst du ein Teil der Geschichte Gottes sein? Wir hatten jetzt in den letzten Sonntagen die Frage nach der Gnade, dass es allein die Gnade ist. Das ist manchmal so unglaublich schwierig anzunehmen, dass ich geliebt werde von Gott, wie es in Johannes 3,16 steht, da links nochmal als Reminder, einfach nur, weil es mich gibt. Ich kann für diese Liebe nichts tun. Ich bin geliebt, wunderbar gemacht, er ist da. Er kennt mich, er kennt meine Schattenseiten, er kennt meine Zweifel, er kennt meine Biografie. Und jetzt kommt das Spannende, er liebt mich trotzdem. Und es ist allein diese Gnade. Und es ist manchmal so schwer anzunehmen, weil wir doch das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen. Wir müssen doch irgendetwas tun. Ich muss es doch wert sein, geliebt zu werden. Und das sagt mir Gott in seinem Wort, du bist geliebt, ohne dass du etwas tun kannst oder machen kannst. Und das finde ich einfach so schön, wie Gott das macht. Und wir hatten dann auch letzte Woche diese Gedanke, betrübe nicht den Heiligen Geist. Wenn ich dann an Jesus glaube, werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Christus lebt in unserem Leben. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist übrigens heute das Predigtthema, also ist nicht von ungefähr. Und da steht so drin, dass wir eben nicht betrüben sollen, sondern, und das war der Gedanke von letzter Woche, dieses Schiff, Klarschiff machen sollen in unserem Leben. Was hält uns noch ab, ganz mit Jesus zu leben? Was hält mich persönlich ab, ihm ganz zu vertrauen? Welche Zweifel sind noch da? Welche Sorgen, welche Ängste? Wo muss ich noch persönlich kämpfen? Vielleicht auch gerade in der eigenen Biografie. Und unser Text, der beschäftigt sich sehr, sehr inhaltlich, weil da wieder die Frage aufkam, ist es doch das Gesetz, ist es doch, was ich tun kann oder ist es allein diese Gnade? Und dieser Text, den wir heute betrachten wollen, der steht in der Bibel in Galater 2, die Verse 11 bis 21. Galater 2, die Verse 11 bis 21. Ganz kurz, Galatien ist ein Teil der heutigen Türkei, gehört zur griechischen Welt und Galater ist das griechische Wort für Kelten. Wir kennen die Kelten auch, die waren da, Burgo und Nagold hatten die Niederlassungen und so weiter. Die waren auch bis davor gedrungen. Lange gab es in dieser Zeit in der heutigen Türkei dann noch sehr hellhäutige Leute. Da denkt man, dass es ethnisch von diesen Kelten abstammt. Die waren sehr hellhäutig, blau. Und ihr kennt ja die Kelten auf lateinisches Gallier, die Römer mit den Schnauzern und so weiter. Entschuldigung, die Gallier mit den Schnauzern, die wurden nur in Gallien romanisiert. Die gingen dann einfach über. Bei uns wurden sie verdrängt von den Germanen. Und in Galatien, in diesem Prinzip, das ist auch so ein Rundbrief an die Gemeinden in Galatien, das war noch dieser keltische Einfluss, darum hieß es auch keltisches Gebiet. Und da schreibt uns Paulus einen Brief an diese Gemeinden, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, was wirklich der Glaube ausmacht. Und ich möchte es gerade vorlesen, Galater 2, 11 bis 21. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hat er mit denen aus den Nationen gegessen. Als er aber kam, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den Geraden nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nation lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du den Nationen, jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus den Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durch dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe und bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wunderschöner Text, lasst uns da ein bisschen mit arbeiten heute Morgen. Aber vielleicht ist es mal die Frage, ne, was ist so ein bisschen die Prägung auch, was wir haben, was macht eigentlich ein Christ aus? Ich muss ehrlich zugeben, aus meiner eigenen Biografie, mein erster Kontakt mit vermeintlichen Christen war nicht gut. Das war ein ganz komischer Haufen für mich. Es waren auch nicht wirklich, heute sagen, ohne das werten zu wollen, auch wirklich nicht gläubige Menschen, aber es waren halt die, die für mich als Christen galten. Da habe ich gesagt, wenn das Christus ist, möchte ich mit dem nichts zu tun haben. Erst als ich Menschen kennengelernt habe, die wirklich Jesus lieb hatten, die darum gerungen haben, in der Vergebung, in der Liebe, da wurde mir klar, dass da mehr dahinter steckt. Daher ist ja auch diese Botschaft von Christus, dass wir eben seine Botschafter, seine Kinder sind, so wichtig. Du bist ein Zeugnis seiner Liebe und nicht, weil du perfekt bist oder alles richtig machst, das ist weit entfernt, sondern dass wir in der Gnade Gottes leben, dass ich trotzdem geliebt bin, dass er mich trotzdem festhält, dass er bei mir ist alle Tage, auch wenn die Dinge nicht so laufen. Und dass wir trotz aller Dinge, die da immer wieder kommen, an ihm festhalten. Ich verstehe dich alles. Ich habe auch Probleme, Sorgen und Zweifel. Aber ich weiß, dass Gott mich liebt und dass er da ist und dass er mich festhält bis zum Ende und bis in alle Gesetze, bis in alle Ewigkeit. Und so fängt dieser Text interessanterweise an mit einem Konflikt zwischen Paulus und Petrus. Interessant ist, dass Vers 11 anfängt mit Kephas, das heißt ja Fels auf Aramäisch. Und da fängt es ja an mit diesem Fels, den Jesus hat ja ihm diesen Namen gegeben, Petrus. Und er war in Antiochia und hat mit Heidenchristen zusammen gegessen. Können wir dieser Geschichte entnehmen. Und dann geht es weiter, ne? Dann kommt Jakobus. Wir gehen davon ausgehen, dass es der Bruder des Herrn war, also wirklich die Familie, der Halbbruder von Jesus, die am Anfang nicht geglaubt haben, aber später dann auch zum Glauben kommen. Auch ein schönes Zeugnis in der Familie, tut Gott unglaubliche Wunder. Und er ist da und dann zieht sich Kephas zurück. Er zieht sich zurück von der Gemeinschaft und hat mit Heidenchristen keinen Umgang mehr. Was passiert da eigentlich? Es passiert, dass Petrus trotz Heiligen Geistes, trotz tiefer Erkenntnis wieder in seine alte Struktur zurückfällt. Es passiert, dass er in sein altes Ich zurückfällt. Und jetzt müssen wir uns ganz kurz das betrachten. Wir denken immer, was ist denn da das Problem? Petrus war durch und durch Jude. Er war jüdisch geprägt. Da hatte man keinen Kontakt mit Heiden. Ne? Dann hatte man ganz klare Richtungen, wurde unrein, ne? Wenn man allein schon durch Samarien ging, mit Heiden Kontakt hatte. Das lesen wir oft in der Bibel, wie die Jünger da Probleme haben und wie Jesus das Stück für Stück sprengt. Ne? Johannes 4 zum Beispiel, wunderschöne Stelle mit dieser Frau am Brunnen. Mann spricht in der Öffentlichkeit mit einer Frau und jetzt kommt es noch, jetzt ist sie noch Samariterin, also schlimmer geht es nicht. Ne? Da kannst du mit Baden und Württemberg brauchst du gar nicht anfangen und Ober- und Unterjettingen, das ist nichts im Vergleich. Und da kommt es durch, dass Jesus so Stück für Stück ihre Dimensionen gesprengt hat, wo er gesagt hat, Leute, ich bin größer als diese Prägung, ich bin größer als diese Barrieren, die entstanden sind. Und wir denken auch daran, dass wenn Kephas da Tischgemeinschaft hatte, dann ist im Orient eine Tischgemeinschaft was ganz Wichtiges. Das ist Schutzgemeinschaft, das ist Bündnis. Man sitzt nicht einfach am Tisch, isst und geht wieder. Das machen die Deutschen. Sondern im Orient ist das heute noch eine Einladung, auch in diesem Schutz zu sein. Das ist auch Psalm 23. Im Angesicht meiner Feinde bereitest du einen Tisch. Da konnten alle zusammenkommen und da kann mir überhaupt nichts passieren. An diesem Tisch bin ich geschützt vom Gastgeber. Und das ist heute noch teilweise im Orient so, das ist teilweise mit dem Leben des Gastgebers. Und so war es auch damals und auch so gemeint. Und was macht Petrus? Er hat diese berühmte Menschenfurcht, er hat Angst, wie Jakobus vielleicht reagieren könnte. Und selbst Barnabas, der Sohn des Trostes, Selbst der nimmt Abstand und keiner möchte mit Heidenchristen zu tun haben. Das Gesetz ist wichtiger. Es ist manchmal spannend, dass wir Dinge gerne hochhalten und manches aus Tradition, manches gar nicht, weil es unbedingt in der Bibel steht, sondern weil man das schon so immer macht. Ne? Das ist halt so. Es ist immer schön, dass wir auch mit der Bibel das prüfen können. Wie sieht es eigentlich wirklich aus? Was hat Jesus wirklich gesagt? Ich hatte mal eine Diskussion über das Thema, dass wir wieder zu den alten Essensstrukturen des Alten Testaments zurückführen dürfen. Ne? Also, dass wir wieder anfangen sollen, kein Schwein zu essen und so weiter. Da haben wir halt in Markus 7 die Stelle, dass Christus alle Speisen für rein erklärt hat. Kann man nichts machen. Aber manchmal kommt es halt dazu, dass man versucht, wieder alte Dinge aufzurichten. Für Petrus war es in dem Moment das Zurückfallen in dieses mosaische jüdische Gesetz, in seine komplette Prägung. Und vielleicht ist es mal heute Morgen die Frage, läuft es bei dir gerade Gefahr, zurück in alte Strukturen zu gehen? Vielleicht ausgelöst durch Probleme, Sorgen, Ängste, vielleicht aber auch durch Enttäuschungen, vielleicht enttäuscht in der Gemeinde, enttäuscht von deinen Brüdern und Schwestern, enttäuscht manchmal auch vielleicht von Gott von früher oder dass man da das erlebt hat und dass man dann zurückfällt in diese alte Struktur, dass man zum Beispiel falsche Angewohnheiten wieder rausholt, oder? Dass man vielleicht wieder sein altes Leben gerne wieder hätte. Es war schon ein bisschen unkomplizierter, ohne dass ich da immer beten durfte, musste, sonntags in der Gemeinde erscheinen darf. Vielleicht wieder alte, falsche Freunde. Dieser Umgang, wo man merkt, die sind nicht gut für mich, aber irgendwie falle ich da zurück. Alte Hobbys, wo man eigentlich mal gelassen hat, wo man gesagt hat, es tut mir nicht gut. Gar nicht, weil sie irgendwo schlimm werden, aber weil sie vielleicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und ich dann Familie, von Jesus wollen wir mal noch gar nicht reden, aber alles andere fällt runter. Vielleicht alte Strukturen, auch alte Ängste, die plötzlich wieder hochkommen, wo du dachtest, das habe ich hinter mir gelassen. Und plötzlich habe ich Angst, nicht mehr geliebt zu sein. Habe ich plötzlich wieder Angst vor Menschen, vor Mengen. Es gibt ja eine vielseitige Ängste, die wir heute haben können. Vielleicht auch wieder alte Sorgen. Vielleicht auch das, dass man anfängt, Gott wieder klein zu machen in seinem Leben. Alte Strukturen emotional oder vielleicht auch manchmal alte falsche Gesetzlichkeiten. Dass man wieder anfängt, das muss man so, das ist so und so und so. Bei Petrus ist das so. Nochmal, ich finde es ganz spannend, er hat den Heiligen Geist. Er ist mit Jesus durch das Leben gewandelt und hat gesehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, unabhängig von ihrer Herkunft oder Sündhaftigkeit. Und trotzdem fällt er da zurück. Und das ist der Grund, warum Paulus mit ihm ein, ich sag's mal diplomatisch, offenes Wort spricht. Petrus hat nie was Falsches gepredigt. Petrus, wir haben kein einziges Wort, wo Petrus das sagt, dass das mosaische Gesetz nur rettet. Aber er hat es vielleicht in diesem Moment nicht in allerletzter Konsequenz geglaubt, dass es allein seine Gnade ist. Und wir reden immer von Sieg, Christi Sieg in unserem Leben über Sünde, Tod und Teufel. 1. Korinther 15, 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt möchte ich heute Morgen mal die Frage stellen, hat Christus auch persönlich in deinem Leben gesiegt? Mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, mit deinen Sorgen. Mit dem, wo du denkst, das bin ich, das muss so sein, das war so. Ich glaube, ein großer Sieg ist es, wenn Christus unsere Kultur und Prägung durchbricht. Auch unsere Negativprägung gegenüber Gott. Und vor allem auch unsere Kultur. Ich finde es so spannend, ne? Wir sind im Schwäbischen und da ist ja eigentlich Geiz was Gutes. Ne? Da kann es Geld zusammenhalten und so weiter. Wenn wir in die Bibel schauen, hat es überhaupt nichts Gutes. Geiz. Es gibt manche andere Kulturen, die andere Dinge haben. Aber hat Christus da Frucht getragen? Hat er auch Frucht getragen, um jetzt im Kontext auch wieder von dem zu bleiben, dass du nichts tun musst, um von ihm geliebt zu werden? Dass du geliebt wirst, einfach weil es dich gibt. Und dass es rein gar nichts gibt, was du tun kannst. Ich muss nichts tun. Ist es angekommen in deinem Leben? Und denk dran, was das mit dir macht, welche Freiheit uns das schenkt. Petrus macht etwas, was, glaube ich, wir alle durchaus nachvollziehen können. Er fängt wieder an, in Menschenfurcht zu leben. Menschen sind wichtiger. Jetzt kommt der Jakobus, wie schon gesagt, wahrscheinlich der Bruder des Herrn. Und jetzt kommt er zurück und jetzt muss ich es dem recht machen. Ob Jakobus diese Forderung jemals gestellt hat oder irgendwas gesagt hat, wissen wir gar nicht. Aber er fällt da wieder zurück. Er sagt, hey, ich muss es dem Jakobus recht machen. Ich will da gar nicht anecken oder auffallen. Das passiert relativ schnell. Wir leben schnell in der Menschenfurcht. Ne? 1. Thessalonicher 2,5 steht, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ne? Da schreibt der Thessalonicher, dass wir Gott fragen sollen, was ist wirklich wichtig. In einer Gottesfurcht leben sollen. Und Furcht hat überhaupt nichts mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht. Ich gebe Gott den Platz, der ihm in meinem Leben zusteht. Und auch hier wieder diese Frage, hast du das gemacht? Ist Gott einer in deinen Top 10 oder hat Gott wirklich diesen Platz in deinem Leben, weil er dich liebt, weil er dir vergibt? In Römer 2,11 steht, denn es ist kein Ansinnen der Person bei Gott. Und es ist für uns auch ganz wichtig, wenn wir alltägliche Begegnungen haben, Gott hat alle in der Hand. Petrus hat, und so schreibt es auch Paulus hier in diesem Text, geheuchelt. Das griechische Wort heucheln kommt von Schauspielerei. Das kann manchmal schnell passieren. Es verführt andere natürlich dann auch mitzumachen. Heucheln im Griechischen heißt eigentlich wortwörtlich den Fuß verdrehen. Eigentlich im Prinzip, ich gehe in die Richtung, bin aber da ausgerichtet. Also ich mache jemand was vor, dass ich da bin, aber eigentlich will ich hier weg. So ist die Ursprungsbedeutung dieses Wortes. Und es passiert so schnell, dass man eben versucht, es Menschen recht zu machen und eben dann relativ schnell auch heuchelt. Im Hebräischen kommt das Wort heucheln von einen anderen Weg zu gehen, den Gott mir gezeigt hat. Ist eigentlich spannend. Ne? Wir haben durch die Bibel Navigation, hatten wir heute Morgen schon. Ich knüpfe mal gerne damit an, bei so dankbaren Vorlagen schwimmen wir so ein Elfer ohne Torwart. Aber dieses Navigation, wenn wir durch das Wort geführt werden und dann trotzdem andere Wege gehen. Es kann übrigens vielschichtig sein, wie ich schon gesagt habe, emotional. Es kann sein, dass ich vielleicht doch mich abwende und doch wieder andere Dinge tue, obwohl ich eigentlich weiß, was Gott will und möchte. Paulus spricht es an und ich finde es so schön, dass es hier auch deutlich angesprochen wird. Er spricht ihn öffentlich an, nicht um ihn bloßzustellen, sondern um wieder die Klarheit des Evangeliums hochzuhalten. Und dann kommt es auch vor, und wir hatten das schon in Galater 2,16, ne? Der Mensch ist nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Und lasst uns bitte immer wieder über das Wort Glaube sprechen. Es heißt nicht, ich glaube, morgen wird gutes oder schönes Wetter, sondern das Wort Glaube ist ein Beziehungswort. Es geht da um tiefes Vertrauen zu Gott. Ich vertraue ihm, trotz der Umstände, trotz der Herausforderungen. Und glaubst du, dass du allein aus seiner Gnade gerettet bist, aus diesem Charis, aus diesem Geschenk, ne, aus dieser gnädigen Fürsorge, heißt es im Griechischen auch. Da ist jemand, der dir sehr wohlgesonnen ist. Es gibt ja manchmal Situationen, wo uns niemand wohlgesonnen ist, aber Gott ist es. Und ist es diese Gnade, in der du täglich leben darfst, trotz der Umstände? Ich weiß, dass es schwer ist, anzunehmen. Aber Paulus bringt es dann auf den Weg. Er sagt, was willst du denn tun? Und wisst ihr, was damals den Juden auch klar war, auch im Kontext von Jesus? Das mosaische Gesetz schafft keiner einzuhalten. Das kommt mal schön in Apostelgeschichte. Wir schaffen es doch nicht. Was wollen wir denn dann allen anderen das auferlegen, wenn wir es keiner hinkriegt? Und Christus hat das Gesetz nie aufgehoben. Er hat es erfüllt. Mit seiner Erfüllung am Kreuz hat er gesagt, dieses Gesetz ist erfüllt. Das Gesetz ist jetzt nicht mehr der Weg. Aber ich weiß, dass es so schwer ist. Und wir müssen da offen drüber reden, weil wir denken, wir müssen doch irgendetwas tun. Ich muss es doch recht machen. Und da sind wir wieder beim Thema Prägung. Vielleicht war das früher bei den Eltern. Ne? Du hast gute Noten schreiben müssen, damit du gesehen wirst. Vielleicht ist es so, dass du gut funktionieren musstest. Vielleicht ist es sogar bis heute so. Manchmal interessanterweise verlieren wir unsere Prägung bei unseren Eltern sehr schlecht und fallen dann in alte Strukturen zurück. Vielleicht war das bei den Lehrern so. Vielleicht war das auch immer so bei den Freunden, dass du dich angepasst hast, dass du versucht hast, allen es recht zu machen, ne? Fast schon ein Gesetz zu halten und es hat nie funktioniert. Aber dass du von Gott wert erachtet bist, so wie du bist, das ist diese Gnade. Und er sagt es dann auch schön, ne? Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Der Text warnt uns davor, wieder zurückzukehren in diese alte Strukturen. Wenn wir erkannt haben, dass es Gnade ist, und dafür sind wir als Gemeinde auch zusammengestellt, dass wir uns daran erinnern, dass es allein seine Gnade ist. Du kannst und vor allem du musst nichts tun dafür. Und es ist dieses Abgebrochen von alten Strukturen. Das war das, was ich auch letzten Sonntag gesagt habe. Mach klar Schiff, breche mit alten Strukturen, nimm das weg, was dich vielleicht noch daran hindert, mit Gott zu leben. Und wenn du da Hilfe brauchst, sind wir als Gemeinde da auch zusammengestellt. Und vielleicht auch heute Morgen nochmal die Frage, ist da eine klare Absage an das alte Leben? Ist da eine klare Absage an das, was dich vielleicht noch zurückhält, Gott ganz zu vertrauen und mit ihm zu leben? Und diese Größe Gottes, die ist einfach wunderbar. Das erkennen wir auch in diesem Text. Weil Paulus bringt die Rechtfertigung vor Gott mal klar auf den Punkt. Wisst ihr, wir beschäftigen uns gar nicht mehr mit der Rechtfertigung, weil es bei uns so selbstverständlich ist. Aber was es in der Bibel bedeutet, dass wir gerechtfertigt sind. Da sagt es ja hier oben, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf gar keinen Fall. Er stellt eine rhetorische Frage und beantwortet sie auch gleich. Aber wir sind gerechtfertigt. Durch den Glauben haben wir das Recht. Und übrigens befinden wir uns hier auf juristischem Bereich. Also im Römerbrief ist es eine reine juristische Begrifflichkeit, wie ein Gesetzestext, wie vor Gericht. Und er sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus dem Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, durch deinen Glauben bist du gerecht vor Gott. Und mir ist es deshalb so wichtig, weil wir das ja gar nicht sein können. Wir wissen doch, wir können es noch nicht machen. Petrus fällt auf die Knie und sagt, geh weg von mir, Gott, als er erkennt, wer Jesus ist, weil er sagt, ich kann doch keinen Kontakt mit Gott haben, der ist heilig, der ist gut. Und dann sagt uns Jesus, wenn du glaubst, mir vertraust, bist du gerechtfertigt. In Römer 5,6 steht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeiten für Gottlose gestorben. Kraftlos, athenos im Griechischen, nicht liebenswert. Da gab es nichts, was man an dir lieben könnte. Da gab es nichts, was du recht machen konntest. Und dann sagt Jesus, und ich bin trotzdem für dich gestorben. Das ist die ganze Tiefe der Liebe, aber auch der Gerechtigkeit Gottes. Jesus ist für dich gestorben und er hat es gezeigt. Warum? Weil er will, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Gott erweist seine Liebe, dass Christus für Sünder starb, Römer 5,8. Römer 5 ist ja der Rechtfertigungstext hoch 10. Und das ist wirklich wie ein juristischer Prozess mit Anklage und Verteidigung schön illustriert. Das heißt, du bist gerechtfertigt, du kannst vor Gott stehen. Und wenn Gott dich ansieht, sieht er Jesus. Weil du dir den Menschen, den neuen Menschen angezogen hast und das ist Christus. Und du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, was ich so schön finde? Dieser Blick Gottes auf uns ist voller Freude. Nicht, dass da Dinge alle super laufen, das wissen wir alle, aber er ist prinzipiell voller Freude und schaut auf dich und freut sich an dir, wie du lebst und wer du bist und dass du sein Kind bist. Und er hat nicht die Erwartung, dass alles super läuft. Er hat auch nicht die Erwartung, dass du alles kannst, weil du nach wie vor Kind bist und bleibst. Und dann kommt es so schön, ne? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Da hat man uns immer gesagt, das ist eure Botschaft der Fackelträger damals. Als ich noch bei den Klostermühlen Fackelträger war, ich immer, ach ihr mit eurem Christus in uns, müsst ihr mal die Bibel genau lesen, da steht immer in Christus. Und das ist immer das gemeint, ne? Ich lebe in Christus und so weiter. Das steht gar nicht anders drin im Neuen Testament. Aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt sind wir in dieser Gnade, wir sind gerechtfertigt. Das heißt, wir stehen und sind freigesprochen durch seine Liebe. Und jetzt ist die Frage, wie lebe ich denn jetzt das? Und es ist die Frage, aus welcher Kraft lebe ich? In Hebräer 12,2 steht, wir schauen auf Jesus, den Anfänger, und jetzt kommt das Spannende, und Vollender des Glaubens. Er hat es angefangen. Und wenn du frustriert bist über dein Glaubensleben, ist übrigens manchmal gar kein schlechter Anfang, weil man mal so sieht, ich schaffe das gar nicht, ist es eine super Erkenntnis, weil es ist seine Gnade, es ist seine Rechtfertigung, es ist vor allem aber er selber, der das in dir wirken will. Nicht ich mache das, sondern Christus macht es. Er treibt mich an, er gibt mir Kraft und er ist das Ziel meines Lebens. Und das ist auch die Botschaft. Ich schaffe es doch nicht zu vergeben. Ich schaffe es nicht mal manchmal gnädig zu sein. Übrigens, ich schaffe es schon gar nicht gerecht zu sein. Ich habe es euch schon erzählt, ich habe 3 Jungs daheim. Ich versuche immer gerecht zu sein, es geht gar nicht. Irgendeiner fühlt sich immer irgendwie benachteiligt. Manchmal sogar zu Recht, weil ich es nicht hinkriege. Ne? Ich sage nur Schokoladenhase. Mach mal 3 gleiche Teile mit den Ohren. Dann habe ich ihn gegessen als pädagogischen Wert, dass sie gesagt haben, das ist gerecht. Nein. Aber das, ihr seht, wie spannend es ist, gerecht zu sein. Aber Gott ist gerecht. Gott ist gut. Und er ist diese Kraft, mit der wir schaffen können. In Johannes 14, 23 sagt Jesus, ich möchte Wohnung in euch nehmen. Ich möchte Leben in deinem Leben. Die Frage ist, mache ich Jesus Raum und Platz in meinem Leben? Lasse ich das zu? Und wir wollen das gleich noch praktisch machen. Wie sieht denn das aus? Ein guter Anfang ist, Gemeinde, Gottes Wort hören. Hier zu sein, andere Geschwister zu sehen. Und ich finde es so schön, dass wir auch, und das ist mir auch wichtig, so eine transparente Gemeinde werden. Wir sind doch keine Überflieger, nicht mal ich, ne? Und ich werde dafür noch bezahlt. Sondern ich habe auch meine Sorgen, ich habe auch meine Probleme, ich habe vor allem mein Versagen. Auch im Glauben. Und es ist doch schön, dass wir uns gegenseitig da ermutigen dürfen, weiterzugehen. Das ist nämlich das, was wir machen dürfen. Wir dürfen uns gegenseitig anfeuern, weiterzugehen und weiterzumachen. Und das können wir praktisch durch Gebet, das ist die beste Anfeuerung, die es gibt. Ich bete für dich. Und ich finde es so schön, dass es immer mehr so Frucht trägt, dass wir füreinander beten, dass da Leute kommen mit Gebetsanliegen, dass man, wenn man das möchte, publik machen darf, dass man füreinander beten kann. Leute, das ist es, das ist unser Leben, das ist unser Kreislauf dieser Gemeinde. Und je mehr wir einander teilhaben dürfen, desto besser. Dass es nicht mehr anonym ist und wir sind anonym hier in der Gemeinde und dann den nächsten Sonntag sehen wir uns wieder, sondern dass es lebendig wird. Unser Blut in diesem Leib zirkuliert durch Gebet. Ich will jetzt gar nicht so viel mit Körper machen, sonst kriege ich noch ein Veto, aber weil ich habe auch keine Ahnung. Ne? Ich weiß, da drin sind irgendwelche Organe und die funktionieren irgendwie. Aber das Blut braucht man, ne? Also da wird mir keiner widersprechen, aber das ist Gebet, dass unser Blut miteinander zirkuliert. Und dass wir Raum geben Christus. Und was ist denn das, was Christus will für unser Leben? Es geht um Vergebung, dass wir ihn um Vergebung bitten, wenn Dinge schieflaufen und er vergibt gerne. Es ist, dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir in der Liebe, Geduld und Freude gehen. Und das ist das, was Christus lebendig macht in meinem Leben und was er bewirken will. Wenn er sagt in Johannes 15, 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, warum versuchen wir es dann immer wieder? Warum versuchen wir es immer wieder, ohne Jesus zu machen? Lassen wir ihn machen? Ganz praktisch, ne? Triffst du Entscheidungen mit Jesus oder allein? Legst du los oder schaust du vorher mal in die Bibel? Oder besprichst dich mit Geschwistern, wo du weißt, die stehen voll im Glauben? Gibst du gleich auf oder hast du dieses, die Bibel nennt es Geduld, ausharren, weiterzumachen mit Christus? Und Gott ist mächtig und Gott wirkt. Und wir sehen es manchmal gar nicht, manchmal erst im Nachhinein, aber er handelt, weil er groß ist. Und darum ist es auch, was Paulus hier sagt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Wo er sagt, Christus ist diesen Schritt für dich gegangen. Es war kein einfacher Schritt, aber er ist diesen Schritt für dich gegangen. Glaubst du, seine Liebe hört jetzt auf in deinem Leben, mit deinen persönlichen Problemen? Ich kann es dir fröhlich aus der Schrift heraus sagen, nein. Das heißt nicht, dass alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, das haben wir auch schon erkannt. Aber es heißt trotzdem, dass er mich liebt, dass er da ist, dass er mich trägt und vor allem immer er trägt. Und Christus ist für dich gestorben und hört nicht auf zu lieben. Aber, und das ist das, was wir leben dürfen, er ist auferstanden und lebt in unserem Leben. Gib Christus Raum in deinem Leben. Lass ihn wohnen in deinem Leben, im tiefen Vertrauen und Glauben, dass er gut ist, dass er da ist, dass er dich liebt. Und das ist diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Hoffnung über manche Situationen. Hoffnung, dass das jetzt bei mir nicht vorbei ist. Ich könnte jetzt sagen, jetzt lebe ich so lange mit Jesus, das ist meine Erkenntnis, ist jetzt vorbei, da ändert sich nicht mehr. Ich hoffe nicht, dass das so ist, sondern ich bete, dass ich mich immer noch geistlich von ihm verändern lasse. Dass Christus dieses Steuer meines Lebens übernimmt. Und wir hatten es letzte Woche mit Rettungsschiff. Ich mache das jetzt hier, das Thema durch mit diesem Schiff. Aber es war dieses Thema, mach klar Schiff. Das heißt, wenn man in See stechen will, und wir sind Rettungsschiffe, ne, und überall sind da Menschen, die Jesus nicht kennen. Die sind auf hoher See und die kennen das. Das Interessante ist, die wissen es nicht mal, dass sie auf hoher See sind und Not haben. Früher oder später werden sie es aber kennen. Spätestens dann, wenn die letzte Frage steht, was kommt denn nach dem Tod? Und dann sind wir Rettungsschiffe, wir dürfen losziehen und da ist es gut, klar Schiff zu machen. Das habe ich letzten Sonntag schon gesagt. Aber jetzt kommt das ganz Interessante. Nehmen wir mal das Bild von dem Segelschiff. Ne? Segelschiff kennt ihr. Haben so riesen Dinger da, Segel. Ja, genau. Und was muss man mit denen machen, damit das Schiff fährt? Man muss das Segel in den Wind stellen. Der Wind, die Kraft, mit der wir gläubig auch leben dürfen, ist Jesus Christus. Deine Entscheidung ist, ob du das Segel in den Wind stellst oder nicht. stelle ich dieses Segel in sein Wind, seine Kraft. Das ist Arbeit, das muss man ausrichten. Je größer das Schiff, desto mehr Arbeit ist das. Und ich kenne mich mit dem Segel wirklich nicht aus, aber das weiß ich, dass man das in den Wind stellt und dann kommt man voran. Und dann kann man da, ich glaube, Knoten ist es, ich weiß nicht, wie viele Knoten die da machen müssen, um da voranzukommen, aber dann düst man los. Aber es ist nicht ich, der da vor dem Segel steht und pustet und blase. Es wäre wieder aus der Werke. Es ist lang und hart. Sondern es ist seine Kraft. Und die Frage an uns, geistlich, auch als Gemeinde, stellen wir dieses Segel in den Wind Gottes. Und nochmal, das hat was mit zu tun, mit Gottes Wort lesen, zu sehen, welche Größe er hat. Dass wir auch wissen, wie wir es vorher auch im Gebet gehört haben, dass ein Wort kommt nicht leer zurück. Egal wie abweisend es ist, es bewegt Menschen. Dass wir wissen, wie groß und tief seine Liebe ist, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir nichts tun müssen, dass er uns liebt, dass wir wissen, wo er hin will, dass wir die Ewigkeit im Blick behaben. Wir müssen immer aus der Perspektive Ewigkeit leben. Und das ist es. Und vor allem Gebet, Gebet, Gebet. Der Wille Gottes ist, dass wir dankbar sind, dass wir Freude haben und dass wir ohne Unterlass beten. Das heißt, dass wir ständig uns Jesus vor Augen führen, dass er da ist und dass er uns liebt. Und dass wir uns klar machen, wir sind nicht stark. Diese Erkenntnis kommt meistens erst, wenn es fast schon zu spät ist, wenn wir ganz viel schlimme Dinge erlebt haben. Aber ihr wisst alles, was Jesus zu Paulus gesagt hat, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Dann, wenn wir anfangen, auch vor Gott zu kapitulieren. Und vielleicht ist es nicht nur die Frage, klar Schiff zu machen, sondern hast du mal innerlich auch vor Gott schon kapituliert? Was heißt denn das? Loslassen. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe es nicht in der Hand. Das ist Kapitulieren. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass es ein notwendiger geistlicher Schritt ist, den wir alle machen müssen. Gemeinsam vor Gott zu kapitulieren, zu sagen, du bist stark. Du bist diese Liebe, du kannst mich das lehren. Du bist diese Gnade und du bist der, der mich liebt und immer da ist. Hast du das schon gemacht? Prüf das mal für dich. Und nochmal, wenn du Hilfe brauchst, wir stehen hier zur Verfügung. Ich bin da. Samuel und Willi als Älteste stehen da. Wir haben einen Diakonkreis, der da ist. Dass wir gemeinsam diese Schritte gehen. Prüf dich das selber. Das kann auch keiner für dich machen. Das musst du selber machen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und der erste Schritt des Glaubens ist zu sagen, das glaube ich und da vertraue ich Gott ganz, dass er in mir lebt. Und ich weiß nicht, was nächste Woche alles kommt. Ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, manche wissen das schon. Ich habe auch verschiedene Termine, die ich erfüllen darf. Aber ich weiß, dass Christus in mir lebt und dass er es möglich macht, dass ich mit ihm die Dinge angehe. In der Liebe, in der Vertrauen, in der Vergebung, in der Gnade, in der Barmherzigkeit und dem, wo ich immer am meisten kämpfen muss, da bin ich auch ehrlich, in der Geduld. Die habe ich nicht. Aber ich ringe drum. Und ich bin dankbar, dass es Geschwister gibt, die da auch für mich beten und eintreten, dass der Marcel endlich Geduld lernt. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei euch bedanken, an die ganz fleißigen Beter, die da immer ganz treu auch im Gebetskreis kommen, auch für sich beten. Der Gebetskreis ist schön, wenn ihr da seid, dass wir gemeinsam beten können, aber die auch füreinander und miteinander eintreten und das treu täglich machen, weil darum geht es, das ist unser Blutkreislauf. Und das ist das, wie die Gnade auch groß wird. Eine unglaubliche Gnade ist auch diese Gemeinde. Wir sind unterschiedlich, unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Berufe, Bildungsstände, keine Ahnung, was da alles zustande kommt. Aber wir sind trotzdem hier vereint ein Leib durch Christus. Warum? Weil Christus in uns lebt. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wir können hier sein, gemeinsam, egal vom Hintergrund, was da auch immer ist, weil Christus der Herr dieser Gemeinde ist. Und weil er dich und mich liebt. Und ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich möchte diesen Sieg ausrufen in unserem Leben. Danke, dass du der Sieg bist über unsere Sünde, über Tod und Teufel. Und Herr, lass uns diese Schritte gehen, dass du auch den Sieg über unsere Biografie und Prägung bist. Dass wir diese Freiheit haben, dass nicht ständig Fleisch gegen Geist, sondern dass wir dieses Leben mit dir führen können. Und dass da, wo wir sehen, es läuft nicht, um Vergebung bitten dürfen. Und du vergibst und vergibst gerne, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du der Herr dieser Gemeinde bist, dass du uns das Gebet gegeben hast. Ich danke, dass wir füreinander eintreten dürfen, dass wir uns unterstützen dürfen und gemeinsam dein Reich bauen dürfen, als Gemeinde. Und dass du uns diese Einheit schenkst. Nicht, dass wir alles gleich sehen müssen, aber diese Liebe übersteigt alles. und die Liebe überwiegt. Und das ist das, was uns eint in dir, mit dir. Danke, dass du uns liebst und du siehst, wo wir ja da immer noch mehr Kraft brauchen, wo wir dich einfach oder wo wir dir mehr Raum geben müssen in unserem Leben. Und ich bitte dich einfach, dass wir das erkennen, dass es ohne dich nicht geht und dass wir es ohne dich auch nicht versuchen. Danke für die Gemeinschaft in dir. Danke, dass du unser Herr und Gott bist und danke, dass du jeden Einzelnen wunderbar hier gemacht hast und dass du uns zusammengeführt hast, Jesus. Amen.